Herr Hoff, dann Ihr Part.
Okay. Erstens möchte ich mich bei Conny und die Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Einladung bedanken. Ausgerechnet diese Woche, also nach den schönen, also meiner Meinung nach so schönen Ereignissen auf den Rasen der Berliner Olympiastadion zum Mittwochabend, macht das als Engländer immer Spaß, nach Deutschland zurückzukommen. Ich meine, bitte um Entschuldigung, aber es ist nicht so oft, dass die englische Nationalmannschaft Deutschland schlägt. Also vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass Sie alles diese Woche organisiert haben. Der Vortrag und die Forschung, die dahinter steckt, habe ich zusammen mit Michael Koss, der jetzt an der Göttinger Uni tätig ist, im Rahmen eines Drittmittelprojekts an der Universität in Sussex in Großbritannien unternommen. Falls es Ihnen interessiert und wie vorher erwähnt, haben wir vor 12 Monaten oder so auch ein Buch zum Thema Linkspartei veröffentlicht. Soweit ich weiß, das erste Buch in der englischen Sprache über die jetzige Linkspartei, in dem wir versuchen, die heutige Situation der Partei genauer zu untersuchen. Heute will ich aber über die Entwicklung der Linke mit denen von Bündnis 90 die Grünen vergleichen. In den Medien ist es häufig zu lesen, die Linkspartei habe sich den Verhältnissen in der Bundesrepublik wesentlich schneller angepasst als die Grünen. Genau dieser Frage will ich in meinem Vortrag nachgehen, und zwar im Hinblick auf die Organisation der beiden Parteien. Nee, das geht nicht so. Okay. Also, der Schwerpunkt liegt auf den Wechselwirkungen zwischen politischen Parteien und dem institutionellen Gefüge, in dem sie agieren. Also bislang wurde in der Literatur immer die Bedeutung der Parteien für das Funktionieren föderaler Systeme betont. Ich will gleichsam die Fragestellung umkehren und nach den Auswirkungen des bundesdeutschen Föderalismus auf Parteien fragen. Als Hintergrund: Parteien, sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien und in der englischen Literatur, werden noch immer viel zu häufig als unitarische Akteure betrachtet. In der Wirklichkeit kann das selbstverständlich sogar in unitärischen Staaten wie das Vereinigte Königreich gar nicht stimmen. Also meine Frage lautet: Wie gehen Parteien mit den Koordinationsproblemen um, die sich in politischen Systemen zwangsläufig stellen? Der belgische Parteienforscher Christe Schauer unterscheidet zwei Interaktionsebenen von Parteien in föderalen politischen Systemen: vertikal, das heißt von Bundes- zu Landesparteien, und horizontal, das heißt zwischen den Landesparteien. Mein Beitrag geht der Frage nach, inwiefern der deutsche Föderalismus sich auf die horizontale und die vertikale Integration der Linkspartei ausübt. Die Grünen werden als Vergleichsfall herangezogen, weil sie als letzter Neueinsteiger in das deutsche Parteiensystem potenziell ähnliche Probleme zu bewältigen hatten. Die Linkspartei ist zudem aus zwei weiteren Gründen ein besonders interessantes Untersuchungsobjekt, und das nicht nur, weil wir sowas Ähnliches auf der Insel gar nicht haben. Zum einen, weil sie als ehemalige ostdeutsche Regionalpartei maßgeblich die Regionalisierung des deutschen Parteiensystems befördert. Zum anderen, weil sie aufgrund ihrer ideologischen Heterogenität große Probleme mit einer Anpassung an die föderale Logik der Bundesrepublik haben dürfte. Im Fall der Linkspartei sollte man vielleicht auch fragen, inwiefern haben Regierungsbeteiligung und Westausdehnung die horizontale Interaktion der Landesverbände untereinander beeinflusst. Also der Vortrag wird wie folgendes laufen: Um organisatorische Veränderungen von Parteien auf diesen beiden Ebenen darstellen zu können, sollen im Folgenden einige von vor allem Elmer Wiesenthal geprägte Begriffe eingeführt werden: Uneindeutigkeit, lose Kopplung und Hypokrisie. Danach folgen zwei Abschnitte zur horizontalen und vertikalen Integration bei Grünen und Linkspartei. Bei den Grünen betrachte ich relativ kurz in erster Linie die grundlegende Organisationsreform im Zuge der sogenannten Vereinigung. Der Linkspartei soll vergleichsweise mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Da lassen sich grundsätzlich drei Phasen der organisatorischen Entwicklung unterscheiden. Erstens eine Phase der sehr losen Kopplung bis zur Wahl 2002. Zweitens eine Reformphase, von 2002 bis 2005 und drittens eine Phase der immer engeren Kopplung mit der WASG bzw. den westlichen Landesverbänden seit 2005. Also Elmer Wiesenthal schlägt, wie gesagt, vier Möglichkeiten vor, mit deren Hilfe Parteien den, wie sie ja letztlich konstituierende Koordinationsproblem umgehen können.
Ups.
Das tut mir leid, etwas klein geschrieben da, aber naja. Also erstens, Uneindeutigkeit da oben links. Konflikte zwischen Parteigliederungen können dadurch kaschiert werden, dass keine bindende Entscheidung gefällt wird. Solche formellen Kompromisse stellen häufig gleichzeitig die Voraussetzung von informeller politischer Führung dar. Dadurch, dass vage formelle Kompromisse in der Regel erst noch interpretiert werden müssen, eröffnen sie der Parteiführung einen weiten Spielraum. Zweitens, lose Kopplung. Unten links. Lose Kupplung stellt gleichsam eine institutionelle Variante der Uneindeutigkeit dar, denn sie garantiert ein hohes Maß an Unabhängigkeit von Suborganisationen. Hier Landesverbände voneinander. Lose Kupplung ermöglicht es Landesverbänden, somit ihre eigene Identität zu bewahren, ihre eigenen Ziele zu verfolgen, indem die Notwendigkeit der Koordination mit anderen Subeinheiten auf ein Minimum beschränkt wird. Lose Kupplung liegt immer dann vor, wenn der Wandel einer Subeinheit sich nicht auf die anderen auswirkt. Drittens, Hypokrisie, oben rechts. Hypokrisie bezeichnet die lose Kupplung der innerparteilichen Debatten und der Handlungen einer Partei. Parteien müssen notwendigerweise ihre internen Debatten und ihre Handlungen entkoppeln, da sie niemals alles das tun können, worüber sie sprechen, da interne Debatten auch kontrovers geführt werden müssen. In unserem Fall wäre also dann von Hypokrisie zu sprechen, wenn innerhalb der einer Partei Ziele und Handeln signifikant auseinanderfallen, sei zwischen Landesverbänden oder zwischen Bundes- und Landespartei. Viertens, da unten rechts reden wir von Fragmentierung. Wir können von Fragmentierung reden, wenn innerparteiliche Zielkonflikte zur Schaffung neuer Subeinheiten von Parteien führen. Also etwas Neues wird dann entstehen. Fragmentierung kann auf diese Weise das Ausmaß von Uneindeutigkeit, lose Kopplung und Hypokrisie eigentlich reduzieren. Die vier gerade beschriebenen Begriffe sollen uns helfen, die vertikale und die horizontale Integration einer Partei definiert als die Koordination ihrer Einheiten zu untersuchen. Und das soll zunächst am Beispiel der Grünen gemacht werden. Okay. Die Grünen hatten in organisatorischer Hinsicht lange einen Sonderstatus unter den deutschen Parteien inne. Sie streben größtmögliche Autonomie für die regionalen Parteigliederungen, Stichwort Basisdemokratie. Parteitage und Sitzungen waren für alle Mitglieder und sogar die interessierte Öffentlichkeit offen. Es gab Rotation der Ämter an der Bundesspitze, anfangs sogar im Parlament. Es gab eine kollektive und relativ unprofessionelle Führung. Es gab auch ein hohes Maß an Partizipation selbst einfacher Mitglieder in Bundesarbeitsgemeinschaften. Das Konsequenz war ein hohes Maß an Uneindeutigkeit hinsichtlich der Ziele verschiedener Gliederungen und lose Kopplung zwischen den einzelnen Gremien. Es gab auch ein hohes Maß an Hypokrisie, da so viele verschiedene Meinungen an vergleichsweise prominenter Stelle geäußert werden konnten, und Fragmentierung aufgrund der Vielzahl der Gremien. Ende der 80er Jahre war der organisatorische Konflikt zwischen den mittlerweile professionell geführten Fraktionen und der nach wie vor hochgradig fragmentierten Partei unübersehbar. Hinzu kamen Strömungskämpfe zwischen Linken und radikalen Ökologen sowie Realisten und Ökolibertären. Die sind selbstverständlich nicht meine Begriffe. Die Realo-Fraktion gegen links ausgerichteten Bundesvorstand und auch Bundeshauptausschuss. Der Bundeshauptausschuss bestand aus Mitgliedern Landesparteien und Bundesspitze und konnte formal bindende Richtlinien für die Fraktion erlassen. Er war allerdings nicht in der Lage, die ihm formell obliegende vertikale und horizontale Koordination der Partei zu leisten, da er sich nicht gegen die Fraktion durchsetzen konnte. Damit war faktisch ein sehr geringes Maß sowohl an vertikaler als auch horizontale Integration vorprogrammiert. Das Ausmaß der Kopplung zwischen den einzelnen Parteigremien war so schwach, dass die Grünen Gefahr liefen, die Verbindung zu ihren Wählern zu verlieren. Genau dies geschieht im Zuge der deutschen Wiedervereinigung, als die Grünen es versäumten, dieses Thema hinreichend aufzugreifen und ihre Repräsentanz im Bundestag verloren. Erst im Zuge dieser Wahlniederlage kam es zu einer umfassenden Organisationsreform, in deren Zuge sowohl das Maß der vertikale als auch der horizontale Integration erheblich erhöht würde. Der Bundeshauptausschuss würde als größtes Problem identifiziert und abgeschafft. Der neu geschaffene Länderrat versammelte erstmals Mitglieder der Führungsspitzen von Landes- und Bundespartei sowie der Fraktion. Es war eine integrative Institution, ein Gegengewicht zum starke linksorientierten Bundesvorstand. Nachher gab es engere Kopplung der Gremien und ein geringeres Maß an Fragmentierung. Auf diese Weise konnte auch das Maß an Uneindeutigkeit reduziert werden, was maßgeblich zum elektoralen Comeback der Grünen beiträgt. Daneben wird das Prinzip der Ämterrotation abgeschafft. Allein die teilweise Trennung von Amt und Mandat bleibt bis 2003 aufrecht. Als Folge der Organisationsreform von 91 verlassen viele radikale Ökologen der Partei, was wiederum das Maß an Hypokrisie reduziert. Interessanterweise gingen viele Linke 91 von den Grünen zur damaligen PDS. Also zur PDS. In den 90er Jahren waren das Verhältnis der PDS-Landesverbände von einem hohen Maß an Uneindeutigkeit und lose Kopplung geprägt. Die von der Bundestagsfraktion koordinierten sporadischen Treffen zwischen Bundes- und Landesparteien waren selten und kamen selten über vage Ankündigungen hinaus. Die PDS hatte sich organisatorisch, ähnlich wie die Grünen, für ein hohes Maß an Autonomie der Landesverbände entschieden. Interventionen der Bundesparteien waren in der Regel erfolglos und fast immer ungern gesehen. Diese grundsätzliche Autonomie, verbunden mit den sehr verschiedenen Rahmenbedingungen, eröffnete Spielraum für markante Unterschiede zwischen den Landesverbänden. Während die PDS in Mecklenburg-Vorpommern schon 1994 eine mögliche Regierungsbeteiligung ins Auge fassen konnte, war sie in Sachsen zu diesem Zeitpunkt noch von internen Auseinandersetzungen blockiert und im Parlament stigmatisiert. Nachdem die PDS 98 in Mecklenburg-Vorpommern in der Regierung eingetreten war, wird am System der so faktisch nicht vorhandenen horizontalen Integration nichts verändert. Auf diese Weise würde zwar die Uneindeutigkeit reduziert, das hohe Maß an loser Kopplung blieb aber bestehen, da es zu keinen institutionellen Veränderungen in den Beziehungen der Landesverbände kam. Von 2000 bis 2002 würde die Kopplung der Landesverbände zunehmend loser, was vor allem auf zunehmende innerparteiliche Konflikte zurückzuführen war. Die internen Auseinandersetzungen nahmen aus drei wesentlichen Gründen zu. Erstens die Steuerreform vom Jahr 2000. Zweitens die Rolle von Gabi Zimmer als Vorsitzende. Es gab nämlich eine zunehmende Informalisierung der innerparteilichen Macht. Und drittens die Regierungsteilhabe hier in Berlin. Die nach der Wahl Zimmers steigende Bedeutung der Landesverbände, deren Personal immer wichtiger für den Kurs der Gesamtpartei würde nicht institutionell aufgefährdet oder durch verstärkte Kooperation der Landesverbände reflektiert. Nach der Abwahl aus dem Bundestag war es dann schließlich vorbei mit den vagen Kompromissformeln, die nun durch eine offene Auseinandersetzung abgelöst würden. Es geschah das Gegenteil wie bei den Grünen. Der am meisten links gerichtete Flügel wurde gestärkt. Auf dem Gera-Parteitag sahen sich die modernen Sozialisten isoliert was zur Wiederwahl Gabi Zimmers führte. Dem Bundesvorstand gehörte nun niemand der vorigen maßgeblichen Personen in der PDS, außer Gabi Zimmer, mehr an. Hier ist von Bedeutung, dass die PDS 2002 offensichtlich nicht in der Lage war, ihre internen Konflikte zu moderieren. Nicht zuletzt deshalb, weil ihr die institutionellen Voraussetzungen einfach dafür fehlten. Zur Periode 2002-2005. Nach 2002 waren es die Landesverbände, die durch ihre Kooperation bei horizontaler Integration die PDS wiederherstellten. Direkt nach dem Gera-Parteitag intervenierten die Sachsen in einem offenen Brief für die Bestätigung Helmut Holtes als Arbeitsminister auf einem Parteitag der PDS in Mecklenburg-Vorpommern. Vor dem Parteitag hatte Peter Pusch und Cornelia Ernst noch den Rücktritt Holtes gefordert. Der Sonderparteitag, auf dem schließlich Lothar Bisky als Parteivorsitzender wiedergewählt wurde, wurde maßgeblich von den ostdeutschen Landesvorsitzenden in einer koordinierten Aktion herbeigeführt. Auch wenn die lose Kupplung also beibehalten würde, würde doch die bis dahin zwischen den Landesverbänden vorherrschende Hypokrisie durch gemeinsame Position ersetzt. 2003, nach dem Sonderparteitag, würde dieses neue Maß an Koordination zwischen den Bundesländern dann institutionalisiert. Nach dem Muster der anderen deutschen Parteien gab es die PDS sich eine Fraktionsvorsitzendenkonferenz. Das ist so schwer von Engländern auszusprechen, tut mir wirklich leid. Fraktionsvorsitzendenkonferenz, wunderschönes Wort. Total unumsetzbar, auch, glaube ich. Also ursprünglich war diese Fraktionsvorsitzendenkonferenz geschaffen worden, um breite Zustimmung für das neue Parteiprogramm sicherzustellen. Auch in dieser Debatte war die Frage der Regierungsbeteiligung der PDS alles andere als unumstritten. In der Tat gab es auch ein deutlich höheres Maß an horizontaler Integration und die Ost-PDS tritt geschlossener auf. Die Fraktionsvorsitzendenkonferenz bezieht allerdings kaum die Landesverbände, also die Party in Central Office, wie das in der englischsprachigen Literatur benannt wird, mit ein und wird von diesen oft als Versuch verstanden, der Partei ein rein pragmatisches Image zu geben. So gesehen gab es Parallelen zum Länderrat bei den Grünen. Der Wiedereinzug in den Bundestag 2005 ermöglicht horizontale und vertikale Integration unter dem Dach der Bundestagsfraktion. Es gab aber auch wesentlich mehr Konfliktstoff, da Westlandesverbände als ideologisch heterogener gelten als ihre Gegenparts im Osten. Zunächst hatte es den Anschein, als würden alte Konfliktmuster wieder aufbrechen. Klaus Ernst zum Beispiel benannte 2007 Hürden für eine Regierungsbeteiligung, die diese faktisch unmöglich machten, zum Beispiel keine Ausgabenkürzungen. Trotzdem regiert die Berliner Linkspartei zum Unmut vieler seit 2006 erneut. Die neu gewählten Fraktionen in Bremen und Niedersachsen machen gleich zum Start durch eine Reihe unprofessioneller Affären auf sich aufmerksam. Stalking, Verteidigung des Mauerbaus und so weiter und so fort. Die Linkspartei hat nach wie vor kein Programm. Eine Steuerungsgruppe hat im Vorfeld des 2007er Parteitages lediglich Konflikte durch formelle Kompromisse beruhigt und Eindeutigkeit dominiert. Mittlerweile verfestigt sich jedoch der Anschein, dass zumindest die Parteispitze einheitlich auf einem pragmatischen Kurs der Regierungsbeteiligung hinarbeitet. Trotz aller Klassenkampfrhetorik hat Oskar Lafontaine das Ziel des hessischen Landesverbandes einer Tolerierung unterstützt. Die Bundespartei interveniert offen für Pragmatiker in den Landesverbänden. Es gab nämlich personelle Unterstützung und Schulung, um Professionalisierung zu erhöhen. Missliebige Politiker würden auch einbestellt und gegebenenfalls zum Rücktritt gedrängt. Stichwort Pitt Metz in Hessen. Letzteres wäre früher in der PDS undenkbar gewesen, obwohl der Fall Reinhard Laut in Sachsen soll dabei vielleicht auch nicht unerwähnt bleiben. Aber organisatorisch wirken sich diese Bemühungen um Integration, also boshaft könnte man auch von Zentralisierung sprechen, bislang nicht aus. Immer noch gibt es zum Beispiel keinen Länderrat der Linkspartei. Die Fraktionsvorsitzendenkonferenz trat zuletzt eher als eine eigene Strömung auf, die die Interessen der Pragmatiker vertritt, als ein Gremium der Koordination. Die Party in Central Office ist nach wie vor wenig einbezogen, während der Einfluss des neu geschaffenen Amts des Bund-Länder-Koordinators ist momentan noch nicht abzuschätzen. Auch ideologisch scheint die Linkspartei wesentlich heterogener als die Grüne nach 91. Es gab auf keinen Fall eine ähnliche Austrittswelle wie bei den grünen Fundis. Die jüngste Affäre in Sachsen um den Ausschluss von Roland Weckesser zeigt internes Konfliktpotenzial. Vor ein paar Monaten hat André Brie auch von Unkultur der Intoleranz gegen Andersdenkende geredet. So, zum Fazit zu kommen. Okay. Die Organisationsreform der Grünen in der horizontale und vertikale Integration, da ist es deutlich erhöht worden und es markiert einen Übergang von einer reinen Programmpartei zu einer Partei, die nach Regierungsbeteiligung strebt. Kann man eine ähnliche Entwicklung bei der Linkspartei beobachten? Bislang nein, aber die Partei ist möglicherweise gerade auf dem Weg. Horizontale Integration würde nach der Wahlniederlage 2002 auf jeden Fall erhöht. Durch die Fraktionsvorsitzendenkonferenz würde die Uneindeutigkeit verringert und die horizontale Kopplung der Landesverbände intensiviert. Es gibt deswegen weniger Konflikte zwischen den Landesverbänden. Aber die Verschmelzung mit der WASG stellt horizontale und vertikale Integration vor neue Herausforderungen. Programmatisch herrscht Uneindeutigkeit vor, organisatorisch sieht man klare lose Kopplung. Ideologische Konflikte leisten Hypokrisie Vorschub. Da wo alles gesagt und gedacht wird, muss es zu einer Diskrepanz zwischen Reden und Handeln kommen. Grundlegende Organisationsreformen sind, ganz wie in der Parteienforschung angenommen, nur in Zeiten existenzieller Krisen möglich. Das Beispiel Sachsen zeigt aber, dass das Andauern der ideologischen Heterogenität der Linkspartei als größter Unterschied zu den Grünen nicht allein der Verschmelzung mit der WASG geschuldet ist. Meine These und mein letzter Satz wäre deswegen, ohne programmatische Klärung wird das Maß der innerparteilichen Integration dauerhaft so niedrig bleiben, dass Krisen wie die von 2002 sich wiederholen können. Vielen Dank für das Zuhören.
Es werde Licht. Vielen Dank. Der Vortrag provoziert natürlich die Frage, irgendwie, welche Rolle denn in bestimmten historischen Phasen beider Parteien Überväter spielen oder gespielt haben. Aber gut. Herr Neugebauer und
ja. Haben Sie untersuchen können, welche Rolle Geld als Medium der vertikalen Integration spielt?
Helge Mewes?
These an, sozusagen, dass es hier also bei der aktuellen Linkspartei bei einer bloß verkoppelten, also anarchischen Vereinigung handelt, die zur Klärung zu bringen ist, wenn sie programmatische Klarheit erreicht. Das verstehe ich nicht, weil wenn es so wäre, dann hätte ja die, also wenn die Programmatik wirklich seine Rolle spielt bei dieser Linkspartei, dann hätte ja die PDS mit ihrer Programmatik sozusagen ein, sag ich mal, politisch geschlossen agierendes politisches System sein müssen. Das war es nun aber gerade nicht. Also zum Zeitpunkt sozusagen der programmatischen Erklärung hat es die geringste politische Wirksamkeit. Das wäre der eine Punkt. Der zweite, wenn man es ganz konkret macht, habe ich da auch Zeit dran. Ich mache es mal in einer Debatte, die uns bis in die Gegenwart verfolgt in Sachsen, nämlich die Debatte um die Privatisierung. Also wir hatten, die PDS hatte dort also eine, sage ich mal, halbwegs ausdifferenzierte, klare Position innerhalb des Programms. Was aber nicht dazu führte, dass die Landesverbände sich so verhalten haben. Also es war durchaus üblich, dass bei Kernfragen der Politik Landesverbände verschiedene Positionen vertreten haben oder in den Landesverbänden verschieden waren. bei der Privatisierung zum Beispiel haben wir es gesehen, dass zeitgleich in Dresden sich eben die Stadtratsfraktion dann später im Gegenbeschluss der Stadt und des Landesverbandes für die Privatisierung der Wohnungsbaugesellschaft einsetzte und eben zeitgleich in Leipzig die Genossen gegen die Privatisierung das Wiesenprojekt mit, der Straßenbahn in Leipzig wandelt. Also dort war es nicht mal innerhalb des Landesverbandes möglich, eine einheitliche Position zur Privatisierung herauszuarbeiten, also einer der Punkte sozusagen, die mittlerweile innerhalb der Linken so, sag ich mal, als eine der drei Schwerpunkte gelten. Deswegen bin ich skeptisch sozusagen, ob die Klarheit früher bei der PDS höher war als jetzt bei der Linken, das wäre Punkt 1, um es mal zusammenzufassen, ob das Programm dort wirklich die Klarheit herbeiführen kann, oder aber, das wäre meine andere Position, dass wir einen Großteil sozusagen der, sag ich mal, Wundersamkeiten, die wir mit der PDS haben, dem zu verdanken haben, dass sie eine spezifisch ostdeutsche Geschichte hat. Also aus der Erfahrung heraus, dass wenn man sich gelöst hat und überwunden hat, eine gewisse Form des demokratischen Zentralismus, man von daher ein, sag ich mal, distanziertes Verhältnis hatte zum Verständnis von politischer Führung. Und deswegen dann sozusagen politische Führung immer als schäbig oder autoritär gefunden wurde. Das könnte es erklären, das wäre dann etwas, was jetzt anders ist, was ja auch zum Schluss richtig wäre.
Wir nehmen noch eine Stimme aus Sachsen dazu, weil die hat bestimmt zu demselben Punkt was. Was anderes? Dann kommst du in der zweiten Runde.
Ich sag mal zwei Sätze.
Das fürchte dich.
Also in Sachsen, das hat mitnichten mit der Privatisierung der Oberaufsicht zu tun. Nur an diesem Punkt ist etwas dann machtpolitisch und eskaliert. Es hat im Grunde dann erstmal nichts zu tun. Und das könnte ich jetzt begründen, das wäre ein anderes Thema. So, und wie das ausgeht, es gibt fast keinen positiven Ausgang mehr, glaube ich, gleichzeitig dazu. Egal, wie das in drei Wochen ausgeht. Dass da kaputtgeschlagen worden ist, das ist undenkbar. Und das wieder aufzubauen, wird schwierig. Ich habe eine andere Frage. Das ist ja interessant, mit denen wir schön die Begriffe sagen. Wir haben natürlich in den ersten 10 Jahren sehr viel Wert drauf gelegt, in der BDS gewissermaßen nicht mehr in ein hierarchisches System zu kommen. Weil wir eingeschätzt hatten, dass der Zentralismus in dieser Weise, wie wir ihn ja vorher kannten, im Grunde alles lahmgelegt hat, weil an Denken und so weiter immerhin in der SED wohl gab. Es war eine ganz einfache Reaktion darauf, dass unter der Überschrift Pluralismus wurde nicht nur die Weltanschauungsfrage verstanden, sondern darunter wurde eben auch subsumiert gewissermaßen Autonomie der Landesverbände und das alles weiter. Das war aber zugleich die einzige Möglichkeit überhaupt, dass es dort so, also bis Ende der 90er Jahre, nach meiner Meinung, zur These jetzt, sie überhaupt diese Partei so entwickeln. Alles andere wird totgebracht. Oder gleich in die Form einer kleinen Partei, die fein gewesen wäre, ordentlich organisiert gewesen wäre, aber wirkungslos, maximal gekracht. Also im Grunde, ja, genau genommen auf jeden angewiesen war. Im Grunde waren wir eigentlich, wir nahmen jeden und wir haben auf die Idee gekommen, einen von uns wieder wegzujagen und die wenigen versuchten Parteiausschlüsse dieser Zeit, ja, dahin ist gar keiner getrieben worden. Also da war schon jeder dagegen, überhaupt egal, welche Unsinn er sagte oder vertrat, sozusagen auch diese Frage nur einzubringen. Wir haben im damaligen Statut, ich habe es ja mit geschrieben, den Ausschluss nur, weil das blöde Parteiengesetz vorschreibt. Wir hätten nie und immer überhaupt das Wort reingeschrieben. Und dann weiß ich genau, ich war in diesen Kommissionen drin. Ich meine, sozusagen, eine ganz andere Frage ist, was dann mit dem Anfang der 90er Jahre eingetreten ist. Ob es aber wirklich das war oder ob wir eigentlich eine Veränderung in der Gesellschaft nach, sagen wir mal, 8 oder 9 Jahren nicht mehr wirklich zur Kenntnis nahmen. Also sozusagen selber den Prozess, das letztlich doch sowas wie ein, sozusagen, wir nahmen weder den Osten mehr zur Kenntnis richtig und darum ist auch immer rein, weil wir wollten, haben wir natürlich Gesamtdeutsch. Also ich glaube, wir hatten einfach Antworten nicht. Das war viel wichtiger für die Frage, sozusagen, was dann passierte mit dem Hin und Her, mit der Niederlage, mit Gabi Zimmer und so weiter. Und wir haben in diesem Konfliktfeld, deshalb würde ich das anders sagen, im Grunde keine Form gefunden, in der wir es durchüberlegt hatten. dieser Zeit reichen die Instrumentarien, die wir haben, nicht mehr. Nur, ich könnte nicht beantworten, wie das weitergegangen wäre, weil dann mit dem Zusammengehen mit der WASG überhaupt schon, dass sie eine bilden konnte, eine gebildet hat, ein völlig anderer Prozess eingesetzt hat und der ging nicht mehr von uns ab, sondern darauf konnten wir reagieren. Also ich würde bezweifeln, ob diese Logik aus der innerparteilichen Entwicklung so sehr erklärbar ist, die dann vor allen Dingen nach 90 eingesetzt hat.
Okay, danke.
Okay, danke für die Fragen. Also erstens, die Rolle vom Geld im politischen Prozess. Wir haben das nicht direkt untersucht, weil es ist sehr schwer, eigentlich eine richtige Frage zu finden oder eine Fragenkatalog da aufzubauen, um das ganz genau überprüfen zu lassen. Aber es spielt auf jeden Fall eine Rolle, Geld und personell. Also als die PDS 2002 die Bundestagswahl da verloren hat, gab es da ein großes Loch. Bundestagsfraktion gab es nicht mehr und die Leute, die Mitarbeiter fehlten auch. Und das hat selbstverständlich eine Rolle gespielt. Es muss eine Rolle gespielt haben. Fast jeder unserer Gesprächspartner, ein paar sind eigentlich hier in diesem Raum, haben gesagt, es hat uns beeinflusst. Und das muss man einfach akzeptieren. Wie genau, das ist immer ganz schwer, also wissenschaftlich, also empirisch nachzuweisen. Aber es hat dann eine wichtige Rolle gespielt. Das ist ohne Frage. Die Frage zur Privatisierung, ich hätte irgendwie eine ähnliche Antwort gegeben. Wir reden nicht von Gruppen, die über einen bestimmten Politikansatz da miteinander argumentiert haben. Seit 1990 gab es in Sachsen andere Entwicklungen, andere Strömungen, als es in den anderen Bundesländern gab. Also die drei Städten Chemnitz, Leipzig, Dresden, die waren sehr wichtig, die waren reale Machtzentren. Es gab ein sehr wichtiger linker Strom innerhalb Sachsens, die es in den anderen Bundesländern nicht so gab. Oder es gab sowas vielleicht, aber es war nicht so ausgeprägt wie in Sachsen. Reinhard Lauter, 95, 97, war nur einer der Gründe, dass er die sächsische Partei geführt hat, war, dass es gab keine anderen Leute, wo sie sich gemeinsam, alle zusammen da die Entscheidung treffen konnten, dass er diese Arbeit machen konnte. Lauter war irgendwie einer der letzten möglichen Leuten. Und Peter Porsche ist auch zurück zur Spitze der Linkspartei in Sachsen zurückgekommen, weil es keinen anderen gab. Oder es gab vielleicht andere Leute, aber die waren nicht mehrheitsfähig. Und das wollten wir ansprechen. Diese Heterogenität in Sachsen ist seit Jahren da. Und das hat nichts mit der WASG zu tun. Die WASG hat vielleicht die Konfliktlinien ein bisschen verändert, aber die waren vorher da. Das ist das Einzige, das ich wirklich sagen wollte. Der erste Punkt mit der lose Kopplung. Sie haben los verkoppelte Anarchie da erwähnt, glaube ich. Das ist von Peter Löscher. Und wir reden nicht von Anarchie. Das hat nichts mit Anarchie zu tun. Es ist einfach lose Kopplung. Also die Bindungen zwischen den Einzelheiten, also zwischen den Gruppen. Und unter lose Kopplung also können die Landesverbände ihre Identität bewahren, die können ihre eigenen Ziele verfolgen. So was findet in der Linkspartei statt. Also das ist lose Verkopplung. Und mit der WASG gibt es immer noch lose Verkopplung. Ob es mehr lose Kopplung gibt oder weniger, ist eigentlich egal. Es gibt sowas und das wird weiter bestehen. Oder vielleicht habe ich Ihre Frage falsch verstanden. Aber das haben wir gemeint. Also der Begriff von Löscher mit Anarchie, nee, das wollten wir nicht ansprechen.
Nur ganz kurz, damit es deutlicher wird, was ich meinte mit dieser lose Verkopplung, dass es in der alten PDS so weit ging, dass die einzelnen Landesverbände Positionen vertreten haben, die sozusagen das von der Programmatik abgewichen haben. Aber das hat der Landesverband einfach beschlossen, weil er gesagt hat, das kommt nur noch bei uns. Und das spricht auch sozusagen der Autonomie unseres Landesverbandes. Also ein Beispiel, anderes Beispiel wegen der außerhalb Privatisierung wäre, es gab eine Debatte in der alten PDS über die Frage, wie gehen wir mit gegenmanipulierten Mais um. Ich glaube, damit in Sachsen-Anhalt zum Beispiel die PDS in der Opposition das unterstützt und in der Bundespartei der Meinung war, dass man das nicht unterstützt. Also ich mache keine Zensuren oder so, darum geht es nicht. Mir geht es sozusagen darum, wie organisiert eine Gesamtpartei so, ne, dass nicht einzelne Gliederungen sozusagen das Gesamtbild der Partei gefährden können. Ja, und deswegen kam ich dann auf die Frage der Führungsstärke, ob es so etwas gab innerhalb der Partei oder ob es das eher sozusagen das Dilemma aller Parteien ist, die immer aus der europäischen Tradition groß geworden sind und sich eben immer auseinandergesetzt haben mit dem demokratischen Zentralismus. Also so wie es Bernd Roth geschrieben hat, dass man da das Skrupel hatte, überhaupt darüber zu debattieren, dass es ein Parteiausschluss gibt. Ne? Dass man Skrupel hatte, einfach zu sagen, jetzt machen wir das so in der gesamten Partei. Ne? Und das ja. Glaube ich, ist ein Dilemma sozusagen, was eine Besonderheit ist bei der PDS.
Gut. Herr Neugebauer wollte nochmal?
Ja, ich wollte nur so eine Bemerkung machen. Also der Begriff lose verkoppelte Anarchie stammt eigentlich aus amerikanischer Unternehmensphilosophie. Bloß ja. Der Unterschied ist, das Unternehmen einigt sich über ein Unternehmensziel. Und insofern hat er recht, wenn er sagt, das Unternehmensziel wird formuliert im Programm. Die Punkte, über das Programm kann die Integration hergestellt werden. Ja.
Ich kann das Unternehmensziel auch sagen, Pluralismus.
Kann auch stark scheitern.
Ja.
Ich kann aber auch vom anderen Gesichtspunkt auf die Integration gucken. Ich könnte zum Beispiel ein Beispiel vom Parteitag nehmen und sagen, gucke ich auf das Geschehen und im Gesichtspunkt jeder Partei liegt Demokratie und hat das funktioniert 2009 oder 2000. Hat funktioniert. Jede Partei liegt Demokratie funktioniert. Das sind die anderen, die bisher nicht berücksichtigt worden, mehr hat nicht durchgeführt.
Aber es kommt darauf an, was ihre Ziele sind.
Ja, aber das war auch nicht ihre Ziele.
Ja.
Okay, Moment. Sind es noch weitere Fragen jetzt aus dem Raum dazu?
Ich wollte auch was Uwe fehlte.
Ja, sagen. Dann nochmal Sie und.
Okay, ganz kurz.
Wir haben Zeit.
Okay, dann ganz lang. Also, man kann nicht über politische Entwicklungen reden, ohne über Persönlichkeiten zu sprechen. Und das ist auf jeden Fall in der PDS der Fall. Also, man kann die Entwicklung der PDS nicht verstehen, wenn man Gregor Gysi nicht erwähnt. Oder andere Leute, er ist nicht der Einzige. Und deswegen, auf Länderebene gibt es auch wichtige Politiker, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Die muss man in Betracht ziehen. Aber Institutionen spielen auch eine Rolle. Und die spielen eine wichtige Rolle, wenn alles schief geht. Weil wenn alles schief geht, gibt es Spielregeln, die man respektiert oder die man reformieren muss. Kommt drauf an, aber wenn die Spielregeln funktionieren, dann können diese Krisensituationen bewältigt werden. Also Persönlichkeiten, ja, die spielen auf jeden Fall eine Rolle, aber die Institutionen auch.
Okay, jetzt nochmal Sachsen. Monika Horn?
Ja, ich möchte nicht unbedingt nochmal eine Sachsen-Diskussion führen, aber was kann man an dieser Entwicklung, kann man glaube ich, was Allgemeines lernen? Gysi wurde genannt, jetzt haben wir die Doppelspitze Gysi und Dabmantin. Es ist immer so, wenn sozusagen die innerparteiliche Kommunikation und Demokratie nicht sehr weit entwickelt ist, dass dann starke Führungspersönlichkeiten natürlich über bestimmte Zeitphasen etwas überdecken können und auch verdecken. Und ich sage mal, diese stark angesprochenen inhaltlichen Strömungen, die zwischen Dresden und Chemnitz und Leipzig existieren, wurden also durch die Moderatorenfunktion von Peter Porsch, durch eine intellektuelle Leistung, sehr gut vermittelt, kaschiert, überdeckt. Und in dem Augenblick, wo er nicht mehr der Landesvorsitzende war, sondern ich bringe es so auf den Punkt, eine schwache Vorsitzende, die nicht weiß, wo die Partei eigentlich inhaltlich sich hin entwickeln muss und soll, brachen die natürlich mit aller Gewalt hervor. Und es war lange erkennbar, dass eigentlich zwei Schnellzüge aufeinander zurasen, die letztlich zur Spaltung der Dresdner Fraktion, Stadtfraktion, geführt haben. Also die Unfähigkeit, Konfliktpotenzial rechtzeitig zu erkennen, zu kommunizieren, richtig Grundsatzfragen auszustreiten. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, wo wir großen Nachholbedarf haben, diese Grundsatzfragen auszustreiten. Die haben letztlich dann jetzt in diese Situation geführt. Und dann ist es eben auch nicht mehr hilfreich, wenn dann aus Berlin, Bodo Ramelow, Oskar Lapp und Jim Gysi nach Dresden fahren und versuchen zu moderieren, um diesen Konflikt zu lösen. Das funktioniert dann nicht mehr, weil das immer als ein zentralistischer Eingriff von außen interpretiert wird, nach dem Motto, also wir lassen uns so vorschreiben, wie wir miteinander umgehen müssen, eben weil diese autonome Entwicklung sehr stark ausgeprägt ist und vor allem in Sachsen sehr stark ausgeprägt ist. Also ich denke, dass wir hier viel genauer nachdenken müssen zwischen starken Führungspersönlichkeiten, ungenügender inhaltlicher Kommunikation und Streit in der Partei um Grundsatzfragen. Und das für mich, also das Papieren positive an der Grünen Partei, also solche Parteien der Parteitagsbeschluss eben, der mehrheitlich gefasst wurde. Aber bis dahin muss alles möglich sein, ohne den anderen zu verletzen, obwohl es sowas auf Grünpartei da auch immer gab. Ne? Aber auch diese denunziatorische Funktion, auf die Leute sofort in eine Schublade ja, zu stecken, Realo, Fundi, ja, Reformer. Und wir haben da auch also mehr Schubladen in der Linken parat, um damit also auch die offene Diskussion zu verunmöglichen. Und ich glaube also, dass das so sozusagen also das Konfliktpotenzial ist. Und dann kommt auch was dazu. Wir hatten den Streit in Sachsen damals in der Frage, PGS als Regionalpartei oder als bundesdeutsche Gesamtpartei. Und da gab es eben den starken der von vornherein für eine regionale ostdeutsche Volkspartei gestritten hat, nach dem Modell CSU. Und ich glaube, dass das nochmal eine neuartige Konfliktkonstellation ist, nämlich Volkspartei zu sein, wie in den ostdeutschen Ländern, ist etwas ganz anderes, als eine 5%-Partei zu sein in den westdeutschen Bundesländern. Also hier überlagern sich nochmal andere Konfliktfelder. Und ich denke also, dass das eine ganz spannende programmatische Debatte werden muss. Und die muss schleunigst begonnen werden, weil das indignieren kann, zur Identitätsfindung der neuen Partei beitragen kann.
Erhard Krumme?
Ja, ich habe mich nur gemeldet, weil ich das einfach widersprechen wollte. Ich halte es für einen grundlegenden Irrtum eines falsch verstandenen gleichmacherischen Demokratismus zu meinen, Politik würde schön funktionieren, wenn es keine herausragenden Figuren gibt. Also insofern sind die herausragenden Figuren nicht die Notlösung, weil gerade die schwierige Lage ist, sondern sie sind eigentlich im politischen Geschäft ein Teil des Ganzen. Und wenn die Parteien mit diesem Personal nicht umgehen können, dann führt es eben zu so einer Situation wie mit der PDS 2002. Also wenn man sich jetzt, also wer das erlebt hat, wenn man sich jetzt an dieses berühmte zentrale Plakat der damaligen Bundestagswahl erinnert, wo diese vier linkischen FDJler drauf zu sehen waren, die sich nicht mal angeguckt haben, dann war doch das ein Ausdruck der Partei, des inneren Zustandes der Partei damals. Das Wahlergebnis ist nicht die Ursache der Krise gewesen, sondern das Ergebnis der Krise, die die PDS vorher schon hatte. So, also insofern will ich nur sagen, also eine Partei, die ihre herausragenden Figuren vergrault und meint, wir können schön viel besser, wenn wir miteinander heimeln und keiner ist anders als die anderen, dann funktioniert im politischen Raum nichts mehr und dann wird man auch nicht mehr gewählt. Also ich sage das auch vor dem Hintergrund, es gibt auch einen Gesprächspreis Frieden in diesem Hause, da haben wir gestern den ganzen Nachmittag diskutiert, was denn die Wahl von Obama so bedeutet für die USA und für die Welt und was wir zu erwarten haben und so weiter und so fort. Und das ist ja gerade ein Beispiel dafür, wie in einem etablierten, funktionierenden, institutionell abgesicherten, jahrhundertelangen demokratischen System plötzlich so eine Lichtgestalt da ist, wie in anderen schwierigen Situationen der USA auch, die diesen ganzen Sumpf, der sich mit dem George W. verbunden hat, einfach wegfliegt. So, und insofern, ja. insofern will ich nur dafür plädieren, dass der Linken völlig falsch wäre, wenn wir sozusagen die Rolle der Persönlichkeit negieren wollen zugunsten einer Gleichmacherei, wo wir alle gleich grau sind und alle gleich stottern.
Das habe ich aber nicht gesagt.
Okay. Ich erinnere dran, das Thema ist Integration.
Ja. Ich finde es auch spannend.
Und man kann dann in den tatsächlich die Rolle irgendwie, das war eine Frage, welche Personen eine Rolle spielen in diesem Integrationsprozess und wie die Integrationsmodi bestimmen, da kommen wir jetzt schon noch drauf. Jetzt haben wir etliche Wortmeldungen, aber ich fange mal da noch hinten an. Frauen zuerst, Cornelia Hildebrand nochmal und dann war die Riehe vorne und Bernd Rump ist dann auch noch in der nächsten Runde wahrscheinlich wieder dran.
Also wenn es um Integration geht, möchte ich es da direkt darauf zuspitzen. Wir haben jetzt die neue Partei ungefähr seit 1,5 Jahren und sind froh, dass wir diesen Prozess so weit so gut hinbekommen haben. Nun ist aus meiner Sicht auch die neue Partei, also politisch, sozial und in ihrer Auffassung von Politik Ihrer Gründungsdokumente ja die programmatischen Eckbausteine.
Eckpunkten. Eckpunkten.
Ja. Eckbausäulen. Ganz kurze Frage jetzt bitte.
Ja. Ja. Ich wollte noch mal auf die Story der Bündnisneuen durch die Grünen was sagen. Weil Sie hatten da nicht aufgeführt, dass es ja 91 Bündnis 90 dazu kam. Und da gab es ja auch eine, die auch strukturell eine ganz, als ganz andere Herkunft in die Grünen. Weil Bündnis 90, zum Beispiel, kann man sich daran erinnern, tendierten ja eigentlich eher mehr zur CDU oder viele prominente Politiker daraus. Und was bei den Grünen ja völlig undenkbar war, das war ein anderer Stern. Und die Realpolitiker haben deshalb Oberhand gewonnen, weil bei der ersten Machtausdruckswelle, die schon vor dem Fall der Mauer begann, sind ja eben sehr viele Linke ausgetreten, sodass es ja dann automatisch so war, dass die Realpolitiker eben
Okay.
Also ich bin kein Politikberater, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Also umso schwieriger auf Deutsch diplomatisch zu bleiben, aber ich versuche das trotzdem. Also ich denke, Conny hat auf jeden Fall recht. Nach 1,5 Jahren hat die Linkspartei eine Menge Erfolge zu verbuchen hier. Also die haben Sachen gemacht, erfolgreich gemacht, die sie vielleicht vor 3 Jahren nicht, sich selber nicht zugetraut hätten. Also es ist auf jeden Fall ein Erfolg aus der Sicht der Linkspartei. Was ich machen würde oder was ich vorschlagen würde, wenn ich dazu in der Lage wäre, man muss irgendwann mal diese Programmdebatte vorantreiben. Aber ich denke, ganz ehrlich gesagt, 2009 kommt relativ schnell. Also es wird nicht lange dauern, bevor wir die nächste Bundestagswahl haben. Und wenn man jetzt versucht, über diese Einzelheiten zu diskutieren, dann wird man vielleicht die falsche Botschaft dazu zu der Wählerschaft vermitteln. Und ich denke, Otto Normalverbraucher interessiert sich nur wenig dafür, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen würde ich abwarten und Tee trinken. Also als Engländer sowieso. Also ich denke, nach der Bundestagswahl wäre die richtige Zeit. Aber es wäre auf jeden Fall die richtige Zeit. Und dann muss man wirklich einen Schritt Richtung neues Programm nehmen. Also das würde ich persönlich machen. Vielleicht würden andere was dagegen sagen. Die politische Strömung, und das finde ich ziemlich, vor 2 Jahren oder so hätte ich die Frage vielleicht einfacher beantworten können. Jetzt, also ich denke, die modernen Sozialisten, die haben Vorrang da. Und die werden, das wird so bleiben. Regierungsbeteiligung steht auf dem Plan. Keiner wird das laut schreien, aber es steht immer noch auf dem Plan. Das haben wir in Hessen gesehen. Oskar Lafontaine hat immer wieder so Klassenkampf-Rhetorik da gemacht, aber trotzdem war er dafür, dass die Linkspartei diese Tolerierung versuchen sollte. Also ich denke, diese modernen Sozialisten, die sind da im Vorrang, aber die Orthodoxen oder wie man die halt nennen will, die haben auch einen Platz. Und es gibt eine Menge heterogene linke Kräfte innerhalb der Partei, die ein Sagen haben. Und die kann man nicht vergessen, die kann man nicht einfach zur Seite schieben. Das geht auf Parteitagen nicht, das geht in der Öffentlichkeit nicht. Und die werden auf jeden Fall eine Rolle spielen, wenn man über das neue Programm spricht. Von den anderen Gruppen könnte ich auch ein bisschen dazu sagen, aber die sind einfach nicht so wichtig im Sinne von neues Programm und im Sinne von öffentlichen Wahrnehmung, finde ich jedenfalls. Was gab es noch? Ich denke, das war's, oder?
Gut. Jetzt haben wir noch eine letzte Fragerunde offen. Möchte noch jemand außer Bernd rum? Bernd, möchtest du noch?
Ich wollte nur sagen, also die Verhältnisse in Sachsen waren in diesen drei Zentren sehr unterschiedlich.
Man muss sich mal vorstellen, was bedeutet, dass die gesamte Dresdner Führung quasi alles, was mit dem Bezirk zu tun hat, im Laufe des Januars 1990 die Partei verlassen hat. Da war ein Berghofer, das war der stellvertretende Parteivorsitzende, der den Parteitag gemacht hatte. Und mit ihm alle. Das heißt, in Dresden kamen die ran, die niemals Funktionäre werden konnten. Da gehöre ich dazu. Die einfach es übernahmen in dem Moment, also der gesamte Apparat in Dresden, im Bezirk, hatte die Partei verlassen. Also ich kann sie fast als einer Hand auf zählen überhaupt drin blieben. Und quasi der gesamte Apparat, also der Bezirksapparat, also der Kreisapparat. Das ist also eine völlig andere soziale Geschichte, als was passiert ist in Leipzig, in dem Hin und Her, das ist wieder anders, oder in Chemnitz, in einem relativ klaren Übergang. Das spielte eine Rolle in die ersten Jahre. Und da muss ich sagen, die Lösung 1994 mit dem Mark-Lenberger Parteitag, die dann sozusagen Porsche stabilisiert hat, da ging vorher eine Erpressung voraus. Eine ganz klare. Entweder ihr findet euch zusammen oder ich mache es nicht mehr. Und das war dann nicht nur Peter Porsche, der es nicht mehr gemacht hätte, sondern dahinter stand eine ganze Gruppe. Und deshalb kam es dann zu dieser Relativ, zu dieser Klarheit im Grunde so etwas wie ein informeller Kompromiss. Mit dem hat Peter Porsche, solange er auch noch sogar bis in die Wahlen hinein, die letzten, als er hervorragend erfüllt. Nämlich dabei sich einfach das Nächste rauskommt, weil es auch die Kompromisse gibt, sondern ein völlig klares Begreifen, es geht hier nicht, ohne dass die anderen mitmachen. Und sagen, wir haben in diesem Sinne Parteikonferenzen alle in einem Maße gemacht, wie auch die Bundespartei nicht hat. Sozusagen, das war das, sozusagen, das ging im Grunde, sozusagen, eigentlich bei den letzten Wahlen, als wir unser Wahlziel und unser Wirkliches nicht erreichen. Gut, deutsch zu sagen. Und da spielt dann diese verdammte Stasi-Frage rein, die also eine Person dann auch Rückwirkung hat und so weiter. Ich würde sagen, es war kein Desfair, weil es oft so erscheint. Sondern es war im Grunde, da war man auch für sagen, sehr erfolgreich. Und ich will nur eins sagen, man darf es ja nicht vergessen, dass diese Wende ein Stück in Sachsen ausging. Und was wir als Partei derzeit auszuhalten hatten, das hat uns auch zusammengehalten. Jetzt bei allen Unterschieden, die wir hatten, hat natürlich das Programm auch der andere gesetzt, also quasi der Gegner. Wir haben einfach gesagt, wir rennen nicht davon und Sie werden schon noch sehen, was Sie davon haben. Vielleicht kann man, reicht das eine Zeit lang aus vom Programm, reicht natürlich nicht mehr für die 2000er Jahre aus.
Gut, danke Bernd. Jetzt ganz kurz zum Schluss Herrn Korte und Professor Niedermeyer nochmal.
Ich habe nochmal eine Frage, um auf den Vortrag nochmal direkt zurückzukommen. Sie haben ja nochmal beschrieben, die verschiedenen Wirkmechanismen nach dem Niedergang bei den Grünen 1990, bei der damaligen PDS 2002. Wie wurde damit umgegangen? So, das war ja nochmal ganz interessant, was Sie da vorgestellt haben. Das ist ja im Prinzip auf der einen Seite bei den Grünen, das mit einherging natürlich mit einem Adernass der Ökosozialisten, die kann man jetzt finden, wie man will, die sich ja aber immerhin einer, wie die auch referieren, mit einem anderen Flügel durchaus dialektisch anspruchsvolle Debatten geführt hat in den 80er Jahren bis 1990, die ja durchaus eine Ausstrahlung auch der Grünen ausgemacht haben und sie attraktiv gemacht haben für bestimmte Milieus, die nicht ganz unwichtig sind, um in einer Gesellschaft Fuß zu fassen. Bei der PDS wiederum war es ja letztendlich, wenn man mal in der Flügelarithmetik bleibt, wie sie dann sogar in der bürgerlichen Politikwissenschaft vorherrscht, war es ja genau umgekehrt. Ja, war es ja genau umgekehrt bei gleichzeitigem nicht stattfindendem Aderlass von wem auch immer, sondern so, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass man einfach gar keine Debatten mehr geführt hat. Was ja in der Folge mindestens genauso langweilig dann ist und nicht die Attraktivität unbedingt steigert. Das würde mich nochmal interessieren, wie Sie das finden, weil auch wenn die PDS keine organisatorischen Schlussfolgerungen, so haben Sie es glaube ich dargestellt, gezogen hat, im Gegensatz zu den Grünen, Installierung Parteirat, Städte und so weiter und so fort, haben natürlich bei den Grünen die informellen Machtstrukturen, Verabredung, Strategiebildung, Programmbildung trotzdem bestanden, trotz einer Organisationsreform. Das würde mich nochmal vielleicht zusammengefasst nochmal interessieren, was denn da jetzt nach Ihrer Ansicht nach der erfolgreichere Weg gewesen ist, wenn man natürlich auch den zeitlichen Unterschied jetzt mal ein Stück weit außen vor lässt.
Danke. Herr Niedermeyer.
mit zwei Sätzen zur Cornelia Hildenbrand, zur Frage der programmatischen Diskussionen. Wann? Also ich finde, vor 2009 darf man es nicht machen, weil man es nicht mehr hinkriegt. Und wenn man es nicht mehr hinkriegt, kann es immer schaden. Und nach 2009 muss man es machen, weil man 2013 ein Angebot kriegen wird und da muss man die Antwort bekommen.
Umso kürzer wird jetzt Ihr Schlusswort für der Runde.
Ja. Ich finde die beiden Parteien durchaus vergleichbar, aber die sind nicht gleich. Also die Entwicklung der Bundes 90 Die Grünen hat in vielerlei Hinsicht Unterschiede zu denen der PDS. Und das sieht man auch mit der Kultur innerhalb der Parteien. Also die Linken innerhalb der PDS, die genießen immer noch einen großen Respekt und die haben immer noch die Möglichkeit, ihre Meinungen da auszudrücken. Das haben die informal, unformal. Und in die Grünen haben viele dieser Leute einfach die Partei verlassen, weil die nicht mehr glaubten, dass sie ihre eigenen Ziele dadurch durchsetzen konnten. Und die wollten entweder nichts mit der Politik zu tun haben oder irgendwas anderes ausprobieren. Deswegen haben ein paar Richtung links sich orientiert. Während in der PDS, die sehen keinen anderen Weg, wenn ich ganz ehrlich bin. Wo geht man jetzt hin? Das wäre die Frage. Also die müssen da drinnen bleiben und die müssen dann mitmachen und versuchen, ihre Ideen da durchzusetzen. Und das tun die halt, während halt die Linke, die Ökosozialisten oder wie man halt die bei den Grünen nennt, die hatten andere Möglichkeiten und die haben die dann ausgenutzt.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Swittek. Vielen Dank, Herr Haff. Methodisch kontrollierte Wahrnehmung stößt auf Erfahrung und Erlebnis und Hoffnung. Das war meine Zusammenfassung der Runde jetzt. Ich danke allen, die sich daran beteiligt haben. Kaffeepause wie im Programm ausgewiesen. Wir liegen in der Zeit. Und dann kommen wir in die spannende Schlussrunde. Dankeschön.